SWR 2 Leben.
Im April wurden sie mit dem Solidaritätspreis der Stadt Bremen geehrt und sind dafür von Honduras, ihrem Heimatland, nach Deutschland gereist. Martin und Victor Antonio Fernandez Guzman sind von kleiner Statur. Sie haben runde Gesichter und dunkle Augen. Zwei Brüder, beide Anwälte, beide Mitte 40. Ihr Heimatland in Mittelamerika ist klein und geopolitisch recht unbedeutend. Aber für Umwelt- und Menschenrechtsaktivisten ist es ein extrem gefährliches Land. Diese Gefahren spüren auch die Fernandes-Brüder. Denn als Anwälte des von ihnen gegründeten Breiten Bündnisses für Würde und Gerechtigkeit bieten sie kleinbäuerlichen und indigenen Gemeinden rechtlichen Beistand. Wenn die Gemeinden sich gegen Großprojekte wehren, die ihre Lebensgrundlage bedrohen, stehen sie ihnen zur Seite. Denn häufig vergibt der Staat fragwürdige Lizenzen an nationale und internationale Konsortien, die profitable Großprojekte im Land betreiben wollen. In der Folge wird den Gemeinden Land weggenommen und die Bewohner werden vertrieben.
Para nosotros es un desafío estos temas de derechos humanos, de justicia, en un país donde
sich für Menschenrechte und für Gerechtigkeit einzusetzen, ist in diesem Land für uns eine große Herausforderung. In einem Land, in dem Gewalt gegen Menschenrechtsverteidiger häufig vorkommt, geradezu institutionalisiert ist.
Martin Fernandez hat dies auch am eigenen Leib zu spüren bekommen. Im Sommer 2017 wollte er in einer abgelegenen Region, unweit der Karibikküste im Norden des Landes, die Baumaßnahmen für ein fragwürdiges Wasserprojekt anschauen, gegen das sich die Gemeinde wehrte. Dabei wurde er von 20 Männern, die für den Kraftwerkbetreiber arbeiteten, angegriffen und blutig geschlagen. Die Narbe an der Nasenwurzel ist heute noch zu sehen.
In torno al tema de amenazas.
Ich erinnere mich an verschiedene Drohungen. Mal über Funk, öfters telefonisch, manchmal oft und schnell hintereinander. Meistens haben wir das dokumentiert und auch angezeigt. Vielleicht gibt es ja mal einen Ermittlungserfolg.
Auch sein Bruder Victor kennt das.
Bueno, el producto de eso, que el actuar de la organización. Pues tenemos compañeros y compañeras asesinadas.
Mitstreiterinnen und Mitstreiter unserer Bewegung wurden ermordet. Wir erhalten ständig Drohungen. Es sind lebensbedrohliche Risiken, denen viele von uns ausgesetzt sind.
In den letzten 6 Jahren wurden insgesamt 9 Menschen des Breiten Bündnisses für Würde und Gerechtigkeit umgebracht. Solche skrupellosen Morde sind in Honduras nichts Ungewöhnliches. Sie werden von irgendwelchen, meist nie ermittelten Hintermännern in Auftrag gegeben und von Killern für wenig Geld durchgeführt. Diese mörderische Gewalt haben die beiden Brüder schon früh kennengelernt.
Somos 9 hermanos.
Wir sind 9 Geschwister. Martin und ich sind die Jüngsten. Unser Vater wurde ermordet, da war ich 5 und Martin 7.
Heute ist Victor 44. Doch die Erinnerung an diesen Mord ist ihm noch immer präsent. Sie hat ihn geprägt und auch zur Wahl seines Berufes beigetragen.
Zum Mord an meinem Vater wurde nie ermittelt. Durch diese Straflosigkeit konnten wir nie sicher wissen, wer der Täter war. Es bleibt Spekulation. Die fehlende Gerechtigkeit und dass ein Unrecht mich ohne Vater zurückgelassen hat, empfinde ich bis heute als sehr schlimme Geschichte. Ich glaube schon, dass meine heutige Arbeit damit zusammenhängt, das zu verarbeiten, was ich in meinem Leben durch Straflosigkeit erfahren habe.
Der Mord veränderte das Leben der beiden einschneidend. Der Vater als zentrale Einkommensquelle fiel weg. Von nun an mussten alle zum Unterhalt der Familie beitragen. Auch die beiden Kleinsten, Victor und Martin.
Wir waren die Gassenjungs, die im Dorf Zeitungen zusammenstellten und verkauften. Das machten wir immer zusammen. So lernten wir, gemeinsam zu handeln.
uno mismo.
Heute können Sie mit einer gewissen Leichtigkeit von diesen schwierigen Momenten Ihrer Kindheit erzählen. Es war Ihre Schule des Lebens. Sie schuf eine ganz besondere Nähe zwischen den beiden, die sie bis heute eng zusammenarbeiten lässt.
Martin hat mich immer in der Schule beschützt und auch gegenüber den anderen Geschwistern. Er hat mich über lange Zeit verwöhnt. Wir haben vieles gemeinsam durchgemacht und könnten heute davon Anekdoten erzählen. Angefangen davon, wie wir kein Fahrgeld für den Bus hatten oder nicht immer genug zu essen. Aber wir haben immer gemeinsam nach einem Ausweg gesucht.
Während unserer Studienzeit war Victors Hose auch mein. Als er sein Praktikum beim Gerichtshof anfing, war ich derjenige, der eher konventionell gekleidet war. Er dagegen war eher der Legere, der Unkonventionellere von uns, trug Jeans und lockere Kleidung. Er hatte also nicht die gewünschte formelle Bekleidung für die Büroarbeit am Gericht. Die Klamotten auszutauschen war praktisch und ersparte uns so manchen Einkauf.
Obwohl Victor der Jüngere der beiden ist, verließ er zuerst die Familie. Denn im Gegensatz zu Martin fühlte sich Victor vom Stadtleben angezogen.
Martin beendete vor mir die Oberstufe, wollte aber erst nicht studieren. Ich nahm das Abenteuer auf mich. Und das erleichterte ihm später den Einstieg.
Vier Jahre lang habe ich Medizin studiert. Ich wollte Arzt werden, hatte aber auch immer die Idee, Jura zu studieren, um später beides miteinander kombinieren zu können. Leider konnte ich das Medizinstudium nicht beenden, da es Schwierigkeiten in der Fakultät gab.
Martin hatte die korrupten Zustände an der medizinischen Fakultät kritisiert. Dafür musste er sich dort exmatrikulieren. Später studierte er dann ebenfalls Jura und hatte damit eine längere Studienzeit. Und Victor, der Jüngere, erhielt dadurch eine neue Rolle in der brüderlichen Beziehung.
Ich schloss kurz danach mein Studium ab, bewarb mich als Staatsanwalt und bestand die Prüfung. Das veränderte sofort unser Leben, denn bis dahin hatten wir überhaupt kein Einkommen. Ich wurde Staatsanwalt und bekam ein recht gutes Gehalt. Das veränderte auch Martins Leben, denn ich trug nun die Verantwortung, ihn für den Rest seiner Studienzeit zu unterstützen.
Als Staatsanwalt spürte Victor und etliche andere engagierte Staatsanwälte schon bald, dass die Korruption ihren Ermittlungen Grenzen setzte. Brisante Fälle von öffentlicher Korruption in Honduras wurden in Schubladen versenkt und kamen nie zur Anklage. Dagegen organisierten einige Staatsanwälte 2008 einen Hungerstreik. Ihre Zelte schlugen sie im Eingangsbereich des Parlamentsgebäudes auf. Victor war zu diesem Zeitpunkt Präsident der Vereinigung honduranischer Staatsanwälte. Vor seinem Zelt gab er, sichtlich angeschlagen vom Hungerstreik, Interviews. Die Brüder fanden sich in dieser Phase wieder, auf eine besondere Weise.
Durch diesen Streik der Staatsanwälte wurde ich ziemlich bekannt. Mit Martin hatte ich vorher wenig darüber gesprochen, aber er kam nach Tegucigalpa, um bei mir zu bleiben, und war während all dieser Tage wie mein Schatten. Die Leute dachten, er sei mein Leibwächter, weil auf allen Fotos aus dieser Zeit Martin hinter mir steht.
Eine wegweisende gemeinsame Erfahrung. 10 Tage nach Streikende gründeten die Brüder die Breite Bewegung für Würde und Gerechtigkeit.
Wir beendeten den Streik nach 38 Tagen, ohne die Hauptziele erreicht zu haben. Wir wollten, dass Fälle präsentiert würden, in denen hohe Beamte und Geschäftsleute in Korruption verwickelt waren. Das schafften wir nicht. Da entschieden wir fast spontan, einen Raum zu schaffen, in dem gegen öffentliche Korruption gekämpft werden könnte. So entstand unser breites Bündnis für Würde und Gerechtigkeit.
Mit dieser Organisation klagen die Brüder Menschenrechtsverletzungen an und kämpfen für den Schutz der Umwelt. Und damit gegen die vielen Großprojekte, die nationale und internationale Konsortien realisieren wollen. Dafür brauchen diese häufig die Ländereien indigener oder kleinbäuerlicher Gemeinden. Dazu gehören zum Beispiel Tourismusprojekte, wie Hotelresorts mit Golfplätzen oder anderen spektakulären Anlagen, für die an der Karibikküste etlichen indigenen Garifuna-Gemeinden Land weggenommen wurde. Riesige Monokulturen werden angelegt und Bodenschätze wie Gold umweltschädlich abgebaut. Aber auch die als Energiegewinnung der Zukunft titulierten unzähligen Wasserkraftprojekte sind den Brüdern ein Dorn im Auge, die sogenannten extraktivistischen Projekte.
Wenn wir von Extraktivismus sprechen, meinen wir damit alle möglichen Unternehmen, die versuchen, den Reichtum des Landes abzuschöpfen. Gemeint sind Wasserkraftprojekte, Bergbauprojekte oder der Raubbau an Wäldern. Wir meinen aber auch thermische Unternehmen, den Bau von Industrieanlagen oder große Monokulturen, wie zum Beispiel den Anbau von Palmölbäumen. Und damit alles, was mit der Abschöpfung der Reichtümer unserer Gemeinschaften zu tun hat. Das nationale Kapital bewirkt gemeinsam mit dem transnationalen Kapital, dass unsere Bevölkerung massiv verdrängt wird.
Nach dem Staatsstreich von 2009 begann der extreme Ausverkauf des Landes. Hunderte von Konzessionen wurden, ohne die vorgeschriebenen Konsultationen in den betroffenen Gemeinden, an nationale und internationale Unternehmen vergeben. Sie sollten dem Land angeblich Entwicklung bringen. Und gerade die Ärmsten des Landes verbanden große Hoffnungen mit solchen Projekten. Doch sie wurden enttäuscht. Martin hat viele solcher Situationen erlebt.
Schon nach wenigen Jahren leiden die Menschen an den Folgen schlechter Behandlung durch die Unternehmen. Versprechen werden nicht eingehalten. Es werden keine Arbeitsplätze für die Menschen der Region geschaffen. Nur wenige Fachkräfte wie Ingenieure werden eingestellt. Ungelernte, Tagelöhner, also die Menschen der Region, werden nur am Anfang benötigt.
Die versprochene Entwicklung geht dann an den betroffenen Gemeinden vorbei.
Was den Gemeinden vom Projekt bleibt, ist der eingezäunte Fluss, das eingezäunte konzessionierte Gelände, das für sie nicht mehr nutzbar ist. Das steht im Kontrast zu der ihnen zustehenden souveränen Entscheidungsbefugnis über ihre Ländereien und es bestätigt, dass die versprochene Entwicklung eine Lüge ist. Sie sind ihre Ressourcen beraubt, an denen sich Unternehmer bereichern, die sie nicht einmal kennen.
Die Kämpfe um die Rückgewinnung solcher Gemeindeländereien fordert von den Fernandes-Brüdern und dem breiten Bündnis für Würde und Gerechtigkeit sehr viel Engagement.
Es braucht Betreuung und rigorosen Einsatz unsererseits. Wir können da nicht als Besucher auftauchen, sondern müssen diesen Kampf für Würde und Souveränität dieser Menschen und ihres Landes gegen den Betrug zum Teil unseres Lebens machen.
Ein Beispiel für dieses von den Fernandes-Brüdern angestrebte selbstbestimmte Leben sind die bereits verabschiedeten Erklärungen einiger Gemeinden, sich frei von extraktivistischen Projekten zu definieren. Damit verbieten sie den Raubbau an Naturschätzen. Gemeint sind auch die vielen Wasserkraftprojekte, für deren Errichtung mit Konzessionen Flüsse privatisiert wurden.
A todos estos actos que al final se le llaman declaratorias de territorios libres del modelo extractivo.
Um Gebiete als vom extraktivistischen Modell befreite Zonen zu definieren, sind viele Schritte nötig. Die Betroffenen brauchen umfassende Informationen darüber. Sie lernen sich zu organisieren.
Es decir, eso implica hacer
Wenn Sie sich darüber bewusst sind, was es zu entscheiden gilt, wird die Versammlung einberufen. Wir tragen Informationen zusammen und übersetzen diese dann in eine verständliche Sprache und verbreiten diese über die Medien.
Primero con un proceso de búsqueda de la información, luego de simplificar esa información y luego de divulgarla.
Das machen wir mit Hilfe unserer kommunalen Radios und Informationsblättern. Dann sind wir wie die Ameisen unterwegs, besuchen eine Gemeinde nach der anderen, um zu informieren, in Versammlungen oder auch mit Lautsprecherwagen.
De visita de comunidad en comunidad, de propaganda, de el carro parlante.
Es ist eine mühsame, zeitaufwendige Arbeit. Sie erfordert viel Geduld und viel Anstrengung, schon bei den langen Anfahrten, die durch unwegsame Gebiete führen. Aber die Mühen ergeben Sinn.
Bei unseren Versammlungen stellen sie dann fest, dass es ein vermeintliches Gesetz gibt, das ihnen zugesteht, autonome Entscheidungen treffen zu können. Und sie sagen, die Regierungspolitik hat diese Souveränität verletzt. Sie versammeln sich, um ihr Recht einzufordern. Und sie fordern die lokale Regierung auf, ihr Terrain von korrupten Unternehmen und von korrupten Beamten freizuhalten. Das ist ihre Entscheidung. Und wir müssen uns darum kümmern, dass diese tatsächlich auch umgesetzt wird.
Vor über 70 Jahren verabschiedeten die Vereinten Nationen die Allgemeine Menschenrechtskonvention, in der allen Menschen die gleiche Würde und die gleichen Rechte zugesprochen werden. In Honduras ist das Utopie. Auch solange Aktivisten wie die Fernandes-Brüder Angriffen ausgesetzt sind.
La realidad en el país hay una marcada violencia.
Aufgrund der stark ausgeprägten Gewalt hier braucht es Schutzmechanismen. Es gibt das interamerikanische System, das auch in meinem Fall den honduranischen Staat angewiesen hat, Schutzmaßnahmen für mich zu erlassen. In so einem Fall bietet der Staat dann Polizeischutz an. Die Polizei ist jedoch selbst in viele Verbrechen im Land verwickelt. Für uns ist es daher schwierig, diesen Polizeischutz anzunehmen. Wir setzen viel mehr auf Selbstschutzmechanismen. Wir setzen uns selbst Grenzen. Wir vermeiden es auszugehen, beschränken die Arbeit. Jeder Schritt wird überdacht, denn es gibt immer kritische Momente im Land. Eine dieser Schutzmaßnahmen ist eben auch, das Land zu verlassen.
Viermal war Martin Fernandes zwischen 2012 und 2018 nach heftigen Angriffen zum Selbstschutz ins Ausland gereist. Dieses Mal, im April 2019, sind Martin und Viktor aber nicht aus Sicherheitsgründen in Europa. Der Bremer Solidaritätspreis ist eine ganz besondere Würdigung ihrer Arbeit. Und für Viktor Anlass für eine ganz spezielle Reflexion.
Seit damals beschäftigen wir uns mit all diesen Problemen und fühlen uns dabei privilegiert. Denn wir haben uns diese Arbeit ausgesucht, sind voller Leidenschaft dabei und haben dadurch Möglichkeiten, die andere nicht haben. Für all die erlebten Schwierigkeiten, für diese Opfer, erhalten wir nun gemeinsam eine Entschädigung. Zusammen erhalten wir diese Anerkennung. Was in Bremen dazu gesagt wurde, regte mich an, ein wenig über dieses Glück nachzudenken. Nicht nur über diesen Preis, sondern dass wir ihn zu zweit bekommen haben, weil wir gemeinsam das breite Bündnis gegründet haben. Jenseits all der vielen Bedeutungen, die darin liegen, ist es für uns eine sehr schöne Belohnung.
Ihre Deutschlandreise nutzen die beiden für ein paar Tage Aufenthalt in Berlin. Ihre Unterstützergruppe hat dafür ein eng getaktetes Programm aufgestellt. Dazu gehören Gespräche mit Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen von Nichtregierungsorganisationen, Gespräche im Auswärtigen Amt, öffentliche Abendveranstaltungen, Pressetermine und der Besuch beim Berliner Justizsenator. Sie suchen Unterstützung für Menschenrechtsaktivisten in ihrem Land und sie wollen die Hilfsprojekte für die honduranische Regierung diskutieren. Sie fordern systematische Kontrollen darüber, wie sich die Finanzleistungen der Geberländer auswirken. Sie sehen die Geber in der Pflicht.
Sie kontrollieren die Auswirkungen. Es kann doch nicht sein, dass ein Land zur Bekämpfung der Korruption beitragen will und wir am Ende noch korrupter dastehen. Ich glaube, deutlich sagen zu können, dass die Zuwendungen internationaler Banken und der Geberländer in Honduras die Korruption finanzieren, wenn diese ihre Maßnahmen nicht überprüfen.
Und bei der öffentlichen Abendveranstaltung in Berlin betont Martin:
Ich denke, unser Land hat keinen einzigen Cent nötig. Wir verfügen über genügend Reichtum. Was wir brauchen, ist die Verteilung und Umverteilung unserer Güter.
Zwischen all den Terminen, in denen sie als Botschafter ihrer Arbeit unterwegs sind, fallen den beiden auf den lauten Straßen Berlins, auf dem Weg zur U-Bahn, Kindheitserlebnisse in San Juan del Pueblo ein. Erinnerungen an eine Kindheit, die nicht einfach war, in der sie sich prügelten und gegen andere verbündeten und die sie auf intensivste Art zusammengeschweißt hat. Martin lebt noch heute in San Juan del Pueblo, in der Finca, die die Familie viele Jahre nach dem Mord am Vater kaufen konnte. Victor lebt mit seiner Familie in der Wirtschaftsmetropole San Pedro Sula. So oft sie können, treffen sich die beiden auf der Familienfinca. Für Victor immer ein Moment der Erholung.
Besonders kurios bei uns ist, dass wir fast immer im selben Bett geschlafen haben. Und das machen wir auch heute noch. Wenn ich nach San Juan komme, dann schlafen wir im selben Bett. In diesen Momenten schlafe ich am besten. So ist es. Und ich sage immer wieder, ich sehe mich in Martin. Das bin ich in seiner Person. So sind wir. Und das beruht auf Gegenseitigkeit.